madman. For a madman.
Air and water. But you'll find plenty of both down there.
No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger.
You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same.
This is blasphemy. This is madness!
Willkommen zu Spätfilm, dem Podcast zu Kino in deinem Gehörgang.
Hallo.
Ja, heute an diesem sonnigen Augustabend besprechen wir einen ganz tollen Film. Ein Latschenfilm aus der moderneren Zeit, das heißt gedreht in modernerer Zeit, nämlich im Jahre
2006.
Danke. Und er heißt nicht 100, nicht 200, nein, er heißt 300. Der Filmtitel mag merkwürdig erscheinen, aber nicht für diejenigen, die ihn schon mal gehört oder gelesen haben. Und es werden viele sein, denn nach meinen Informationen war das ein ziemlich beliebter Film, nicht wahr, Daniel, als er im Kino lief?
In der Tat, Paula. Der Film, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, muss ich jetzt irgendwie ganz spontan
hinscrollen.
Der Film gehört zu den 70 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Er hat über 456 Millionen US-Dollar eingespielt weltweit. Und das ist, ja,
nicht verständlich, wie ich finde, denn ich fand den Film ziemlich schlecht. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie viele Punkte würdest du ihm geben?
Da möchte ich noch drüber nachdenken.
Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einmal eine Meinung dazu abgeben, eine Punktezahl, und dann am Ende, nachdem wir drüber gesprochen haben, nochmal und dann eventuell diese Punktezahl nochmal revidieren? Das könnte doch interessant werden.
Nee. Also, die Idee ist gut, das sollten wir aber bei einem Film machen, wo sich das auch lohnt. Bei dem Film, das war so ein Schund, muss ich sagen. Das ist,
Richtiger Schund, ja. War
wirklich irgendwie 2 Stunden geklaute Zeit, den sich anzugucken.
Nein, das stimmt nicht, denn es gab einen Punkt, der sehr gut war, und das war die Ästhetik, also die optische Ästhetik.
Ja, ja, klar, das wird auch in meine Bewertung einfließen, aber das war auch wirklich alles so. Auf der Story-Ebene ist der Film so grottenschlecht, dass ich mich pausenlos verarscht fühle. Es ist quasi kein einziger Dialog drin, der ernst zu nehmen ist.
Es
so.
Sind auch mehr Monologe, nicht wahr?
Ja, ja. Es ist, also, nee.
Aber die Bilder waren wirklich schön.
Wir haben ja schon mal irgendwie im Vorgespräch mal angesprochen, dass du mal meintest, als wir zusammen Mein Name ist Nobody mit Terence Hill gesehen haben, das, ja. Und ich irgendwie beim zweiten Mal gucken, den hatte ich irgendwie als Kind gesehen, und beim zweiten Mal gucken fand ich ihn dann gar nicht mehr so toll, und du sagtest so, der Film wirkt auf dich, als würde er einem 10-Jährigen so richtig gut gefallen, so, und so ist auch ungefähr 300, also vielleicht ein 10-Jähriger noch nicht, weil er ja auch sehr blutig ist, aber so,
ja, aber markige Sprüche gab's,
ja, bestimmt, so pubertierende Junge findet das bestimmt mega geil, und aber jeder, der halt auch nur den geringsten Anspruch an, also ich meine überhaupt, also
kann ich vielleicht mal erzählen, worum es überhaupt geht in dem Film?
Also ich will einen Satz sagen, weil ich auch so hier, der Regisseur ist Zack Snyder, und ich habe so die Filmografie vor mir liegen von dem guten Herrn. Und meines Erachtens sollte der Mann halt einfach Drehverbot kriegen. Also der sollte sich einfach den Job wechseln und sollte auf halt irgendwie Spezialeffekte umsatteln und oder irgendwie visuelle Bildgestaltung oder so. Da macht er einen Top-Job. Aber der hat halt vom Storytelling überhaupt keine Ahnung. Und ich bin halt zu alt irgendwie dafür, um mir einen Film 2 Stunden anzugucken, der es nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Selbst einfachste Handlung. Ich will ja nicht mal anspruchsvoll. So eine ganz simple Handlung reicht mir ja schon. Aber wenn es dann so, wie du sagtest, irgendwie, dass da seine Frau von dem König Leonidas bleibt zurück und du sagst schon 10 Minuten bevor die Szene auftritt, da kommt gleich der Bösewicht, der sie in Bedrängnis bringt, so. Und auch diese, das Schlimmste war wirklich diese Verräterszene, so. Der Verräter wird vor dem Senat dadurch entlarvt, dass die Königin ihn ersticht und ihm dann Goldmünzen mit dem Kopf des Perserkönigs aus der Tasche fallen. So, ja klar, die schleppt er natürlich die ganze Zeit mit sich rum, damit er dann auch überführt werden kann. So, das ist so billig, das ist so armselig. Wo macht man sowas?
Also ich meine,
da schaut man sich, du darfst gleich, wirklich auf mit dem Rant, aber da schaut man sich einmal Reservoir Dogs an, dann sieht man, wie man eine gute Verrätergeschichte aufzieht und dann denkt man sich eine Szene aus, wie man den Verräter entlarvt und nicht sowas Billiges. Das ist wirklich so, das ist eine Verarschung des Zuschauers. Das brauche ich mir nicht angucken. Wenn ich da Geld für ausgegeben hätte, wäre ich echt sauer gewesen. Sag, jetzt darfst du.
Also es ist ja auch so, dass es nicht nur ein niedriges Niveau war, das kann ja trotzdem auch amüsant sein und das war dazu einfach noch sehr langweilig. Also wir hatten nach den ersten 15 Minuten technische Probleme beim Anschauen. Soweit ich mich erinnere, stockte da einfach dein
Online-Videodienst. Whatever. Vor 2 Wochen mittlerweile scheinen sie doch, kann man auch mal hier ruhig sagen. Vor 2 Wochen ging da irgendwie gar nichts. Also ich scheine es gerade wieder ein bisschen im Griff zu haben, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Server total überlastet waren, weil sie zu erfolgreich geworden sind. Dann, als irgendwie, ich bin seit Februar dabei. Anfangs war ich immer begeistert, weil nie irgendwas unterbrochen ist. Und dann so jetzt im Juli wurde es teilweise unerträglich, weil alles abgebrochen ist. Und 300 ist uns ständig hängen geblieben, der Stream.
Ja, zumindest am ersten Abend. Also, wie gesagt, nach einer Viertel- oder halben Stunde haben wir es dann aufgegeben. Und ehrlich gesagt wollte ich den Film gar nicht weiter anschauen, weil ich ihn schon so schlecht fand. Also, es ist einfach alles mau und dazu noch brutal.
Ja, das stört mich ja nicht. Das ist so, ästhetisierte Gewalt ist okay. Matrix schaue ich das sehr gerne. So, da ist eine schlaue Story dahinter. Da kann man auch mal ein paar Bullet-Time-Zeitlupen... Gewaltdarstellung reinhauen so und diese 1-2 Choreografie-Szenen, die fand ich ja durchaus auch ganz nice in dem Kampf, so besonders halt am Anfang, als die Schlacht losging und dann die 300 da irgendwann.
Ach, wie die. Jetzt erzählen wir vielleicht erstmal, worum es geht. Also in 300 geht es um einen Aufstand, kann man sagen, oder einen Aufstand von Spartan. Wie nennt sich Spartiten?
Ich sagte Spartiaten.
Spartiaten, genau.
Ich weiß nicht, ob es nicht eine schlechte Übersetzung war.
Ich kenne die
Spartaner.
Spartaner, genau. Die nannten sich selber Spartiaten. Unter der Führung von König Leonidas gegen den persischen Eroberer Xerxes. Ja. Und zwar war das in dem Fall so, dass Leonidas vom Rat überstimmt wurde und nicht die Erlaubnis bekommen hat, auszurücken gegen den Feind und daher seine Leibgarde.
Weil so ein Feiertag ist.
Ja, es war das Fest irgendwelcher Götter angesagt, an dem eben quasi Waffenruhe herrschen sollte. Er wollte aber dieses Heer der Perser und der Söldner der Perser an so einer bestimmten Stelle, nämlich an einer Schlucht am Meeresufer, einfangen. Oder Abfang, was ein guter Plan war. Dadurch, dass der Rat und auch der Klerus aber nicht mitgemacht hat bei diesem Plan, konnte er nur seine Leibgarde, wie er es nannte, zusammenziehen und es waren eben 300 Leute. Und diese 300 Leute haben sich eben in den Weg gestellt einer nicht zählbaren Anzahl von Kriegern.
Persern. Das ist,
ja, aber das waren ja auch andere Völker noch
dabei. Ja, es basiert aber halt ja auf, ich weiß nicht welchem, es gab ja mehrere, also diese Schlacht hat so ähnlich tatsächlich stattgefunden, dass die während der persisch-griechischen Kriege es tatsächlich da eine geschichtlich verbürgte Schlacht von einer Unterzahl an Spartanern gab gegen eine Übermacht an Persern.
Ja, der Witz daran war, dass, wie ja schon angedeutet wurde, der Rat nur deshalb gegen die Mithilfe gestimmt hatte, weil Xerxes eben ein Ratsmitglied bestochen hatte. Und Xerxes hatte auch diesen Klerus bestochen, das kommt auch noch vor am Anfang. Das heißt, eigentlich hätten die Spartiaten alle zusammenstehen können und dann die Schlacht vielleicht sogar gewinnen können. Mit 300 Leuten war das trotz der Schleue des Plans und der unglaublichen kriegerischen Kunst der Spartiaten oder Spartaner hatte einfach keine Chance zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Aber weil dieses Volk aus unheimlich guten Kriegern besteht, haben sie ziemlich lange durchgehalten und den Gegner auch stärker in Schach gehalten, als jeder hätte vermuten können. Die Hoffnungslosigkeit dieses Unterfangs hat sie aber nicht aufgehalten, weil das ist quasi das Lebensmotto der Spartiaten, dass sie halt lieber im Kampf sterben, als nicht zu kämpfen.
Als unterworfen zu leben.
Das sowieso, sowas. Ja, genau. Und deswegen ist der Leonidas halt trotz dieses wahnsinnigen Unterfangs, das am Ende scheiterte, halt der Held. Und das hat sich dann in Griechenland auch weiter vollzogen, denn anscheinend war der Film hauptsächlich in Griechenland ein sehr beliebter Film.
Nee, der war weltweit ein Riesenerfolg. In Griechenland gehört er zu den absolut erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. So.
Mir ist auch gerade eingefallen.
Klar, habe ich ja schon damals gesagt. So, es gibt halt, kommt nicht so oft vor, dass Griechen halt Helden sind in Hollywood-Filmen. Von daher ist das verständlich.
Mir ist eingefallen, dass wir über die Dialoge gelästert haben oder schlecht gesprochen haben. Und es gab aber zwei oder drei Zitate aus der griechischen Mythologie oder sogar Geschichte, ja. Bei denen du mich darauf aufmerksam machtest, dass es eben Originalausbrüche waren. Und das war erstens, als der Abgesandte von Xerxes zum König der Spartaner oder Spartiaten geht und Unterwerfung fordert oder erstmal Verhandlungen auch, ist die Königin dabei und richtet auch das Wort an ihn. Und der Abgesandte beschwert sich dann bei Leonidas, was die Frau sich einbildet, mit Männern zu sprechen. Und dann sagt sie, das war wirklich also gut, aber gut, kommt ja auch nicht aus dem Film, weil nur die Frauen Spartas echte Männer gebären.
Ja.
Das ist gut, oder?
Ja, ja. Also die Zitate kommen nicht immer so in dieser Situation, wie der Film sie benutzt haben, aber sie sind halt irgendwie dann schon Zitate, die die griechischen Geschichtsschreiber...
Ja, das zweite Zitat wird auch der Königin in den Mund gelegt. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Als sie Leonidas verabschiedet in dieses hoffnungslose Unterfangen, sagt sie, Spartiat, kehre zurück mit deinem Schild. Oder auf deinem Schild. Mhm. Weißt du, in welchem Zusammenhang diese Sätze ursprünglich geäußert wurden?
Ich habe das gelesen, ich habe das vergessen. Es ist aber schon, also so vom Sinnzusammenhang ist es das Gleiche halt. Einfach, dass der Spartaner, der kämpft bis zum Tod. Entweder kommt er siegreich mit seinem Schild zurück, oder er wird halt getötet und dann wird halt auf seinem Schild zurückgetragen. Aber er gibt nie seine Waffen ab in der Niederlage. So, das war ja dann das dritte Zitat, auch mit diesem, wo sie aufgefordert werden, ihre Waffen niederzulegen und sie dann rufen, kommt und holt sie euch. So.
Ah ja.
Und das vierte war noch...
Viertes gab's noch.
Dieses mit, dann werden wir im Schatten kämpfen. Irgendwie, das weiß ich mir genau, den Zusammenhang mit dieser Schlucht. Ich weiß nicht mehr, was der eine sagt, auf alle Fälle antwortet König Leonidas, dann werden wir im Schatten kämpfen. Und das ist sogar sowas, was irgendeine Division der griechischen Armee noch heute als ihren Wahlspruch hat.
Heißt das vielleicht, dass sie die Schilde hochheben?
Das kann gut sein, so, oder halt unentdeckt bleiben.
Naja.
Sowas, keine Ahnung.
Ja gut, ich hatte mich mal unterbrochen.
Ich wollte nur, weil du gerade über diesen Mythos Sparta so ein bisschen angerissen hast und Da wollte ich so ein bisschen was zu der Genese des Films sagen, weil die ist durchaus spannend. Und zwar basiert der Film, er ist kein klassischer Historienfilm, sondern er basiert auf einem Comic von Frank Miller aus dem Jahr 1998. Frank Miller ist vor allen Dingen auch bekannt dafür, also der macht so Graphic Novels und der ist auch bekannt für besonders Sin City, was sich auch in, was weiß ich, ich glaube bei tvtropes.org steht, dass, dass der Film 300 eigentlich Sin City, man nehme Sin City man und denke sich das Schwarz und Weiß in Rot und Gold und ziehe 80% Huren ab und dann hat man den Film. Wobei, ich habe Sin City nur einmal gesehen, deswegen sage ich das mal unter Vorbehalt, aber in meiner Erinnerung hat Sin City eine wesentlich bessere Story. Also hat halt einfach eine Story. So. Und es ist halt auch von einem richtigen Regisseur gemacht worden und nicht von Zack Snyder. Frank... Das ist auch, aber ich meine... So, ich komme gleich zu Herrn Snyder. Hier, Frank Miller hat seinerseits auch nicht die Geschichtsbücher bemüht, sondern sein Comic wiederum basiert auf einem anderen Film, nämlich The 300 Spartans. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der stammt, aber den hat Frank Miller gesehen und der hat ihn total beeindruckt und sagte, er hätte sein Heldenbild nachträglich beeinflusst dahingehend, dass er verstanden hat, man muss nicht gewinnen, um ein Held zu sein. Hattest du das schon gesagt, dass sie am Ende verlieren?
Ja.
Ja, und...
Mehrmals, glaube
ich. Okay. Mhm. Auf alle Fälle, aufgrund dieses Films schrieb er dann sein Comic 300 und das hat dann Zack Snyder verfilmt. Er schrieb und zeichnete nicht. Ich glaube, er macht Dialoge und Bilder.
Ja. Gut. Ja, daher vielleicht auch diese Ästhetik. Mir hat der Abspann auch sehr gut gefallen. Da haben wir einen Scherenschnitt gesehen nochmal. Ja, sehr viel gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zu dem Film zu sagen. Also inhaltlich eben nicht, weil er da sehr dünn war. Ich fand das drumherum auch dann doch ziemlich interessant. Zum Beispiel die Spartiaten, die haben kaum Rüstung, sondern was haben sie? Umhänge, Beinschienen, Schilde und eine Unterhose oder einen Lendenschurz an. Ja. Und die haben, weil das sind ja alles Krieger, klar, haben die sehr viele große Muskeln. Und alle Schauspieler, also 300 ungefähr, müssen sehr gern gewesen sein, liefen dann eben so halbnackt da über die Bildschirme und hatten halt wirklich eine top muskulöse Figur. Ja?
Ja.
Das war aber nicht mit dem Computer bearbeitet, vielleicht etwas nachbearbeitet, aber diesen Fun Fact könntest du ja liefern, was du mir schon erzählt hast. Wieso sahen die so toll aus?
Ja, die hatten halt so ein spezielles Training und das haben die auch in kürzester Zeit sich antrainiert. Leider weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Die hatten irgend so ein, ich glaube, es war Bergsteiger oder irgendein Extremsportler, der ihnen halt irgendwie ein spezielles Trainingsprogramm zusammengestellt hat, wo sie irgendwie jeden Tag was anderes machen mussten.
Über den Zeitraum von, waren es nicht 8 Wochen oder so?
Oder 3 Monate. Das war eine ziemlich kurze Zeit auf alle Fälle, um sich sowas anzutrainieren.
Also jedenfalls, wenn man sich das anschaut, was sie da gemacht haben, und man, also gerade als Mann jetzt vielleicht was an seiner Figur tun möchte, dann sollte man, kann man da sehen, es ist möglich, ja, in 3 Monaten
sich unglaublich
auszusehen wie ein spartianischer Krieger. Also schon echt beeindruckend. Also auf die Bauchmuskeln war ich besonders neidisch.
Ja, die waren schon nicht schlecht. Yes.
Ja, also du hast ja bestimmt noch ein paar Fun Facts zum Film vorbereitet, wie ich dich kenne. Möchtest du vielleicht noch was dazu erzählen?
Ja, also wie ich schon sagte, der Regisseur ist Zack Snyder. Der hat eine Handvoll Filme gemacht, mal ein bisschen mehr, wie 7, 8 Filme. Darunter das Remake von Dawn of the Dead von 2004, das habe ich nicht gesehen. 2009 Watchmen, den haben wir auch schon gesehen und fanden ihn auch schon extrem schlecht.
Kann mich nicht
erinnern. Das war auch so eine Comic-Verfilmung mit so abgehalfterten Superhelden. war auch unglaublich sexistisch und es hatte auch irgendwie keine richtige Story und war irgendwie sehr strange.
Den habe ich wohl komplett verdrängt, weil ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir den gesehen haben.
Die Legende der Wächter, da kenne ich nur das Kinoplakat, da sind irgendwie so Eulen drauf. 2010, Sucker Punch 2011, das habe ich auch irgendwie den Namen schon mal gehört, aber sagt mir nichts. Und jetzt ganz neu 2013, wo wir diesen Podcast auf Cast aufnehmen, hat er Man of Steel gemacht, der auch wieder von der Kritik unglaublich zerrissen wird, weil der Film auch sehr, sehr schlecht sein und soll und wieder genau die gleichen Vorwürfe, die wir machen, also aber dass man die Story in die Tonne kloppen kann und
deinem Superman auch so schöne Bilder wenigstens.
Ja, ja, das geht irgendwie, ich glaube, zum Schluss eine Stunde lang, dass Superman und irgendein anderer Außerirdischer sich da prügeln und dabei eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen, die Bilder sind schon beeindruckend so, aber ja. Das kann er halt, denke ich mal. Deswegen sage ich, er sollte sich irgendwie auf Special Effects verlegen, weil das auch bei Watchmen waren auch gute Bilder, aber halt Story, ich weiß auch nicht, war alles irgendwie.
Du bist Berufsberater für armselige Regisseure. Oder ist das ein Regisseur oder ein Produzent?
Nee, ist Regisseur. Ist Produzent? Nicht.
Ich weiß das
interessiert
doch nicht.
Mich dann nicht. Nee, Zack Snyder, Regisseur.
Ich kann das halt, ich meine, ich kann inzwischen den Regisseur und den Produzenten unterscheiden, aber wenn du sagst, ein Film von, weiß ich nicht, wer da jetzt gemeint ist.
Also. Film von ist immer Regisseur. Regisseur ist der, der den Film macht. Produzent ist der, der ihn finanziert.
So, ja, das habe ich ja kapiert.
Ja, ja, aber wenn der Film von ist, dann ist der Film immer vom Regisseur. Ja, ja, klar, das ist wie der Autor eines Buches, ist der Regisseur, der das alles zusammenhält.
Na gut.
So. Okay. Der Film wurde in nur 60 Tagen abgedreht.
Das wundert mich nicht, obwohl doch die Kampfszenen sind.
Ja, und zwar ist der Clou ist halt, die haben bis auf eine Szene den komplett im Studio gedreht vor Blue und Green Screen. Und dann in der Nachproduktion, die halt auch, glaube ich, ein Jahr dauert, halt die ganzen Bilder gemacht hat. Deswegen sehen die auch so aus, wie sie aussehen. Aha. Und bei dem Film hatte das auch ganz spannend, der Bluescreen eine Renaissance. Mittlerweile ist man ja fast immer Greenscreen oder zumindest häufiger Greenscreen. Aber die roten Umhänge der Spartaner, die hoben sich besser vom Bluescreen ab und deswegen haben sie dann 90% des Films in Bluescreen gedreht.
Schau.
Ein super Funfact ist, dass sie, um Kosten zu sparen, Requisiten von Troja und von Alexander, die zwei Filme, beide stammen aus dem Jahr 2004, dass sie deren Requisiten wieder benutzt haben. Also nicht alle, aber große Teile.
Aha.
Was ich auch schon sagte, die Szene von dem Orakel von Delphi, die wurde wohl unter Wasser gedreht und dann da zerfließt so alles, so, weil als sich das Orakel so in so eine Trance tanzt. Das Orakel sagt ihm dann, aber ist natürlich auch bestochen, sagt ihm dann, dass es halt, dass er nicht in den Krieg ziehen darf.
Ja, das Orakel selber spricht ja in merkwürdigen Worten, die einer göttlichen Sprache entstammen.
Genau, die Priester des Orakels, die auch bestochen sind.
Genau, und die übersetzen das so.
Und der Sohn von Zack Snyder hat übrigens den jungen Leonidas gespielt.
Aha.
Achso, das ist auch ganz schön. Sie hatten den Film, der spielt eigentlich hauptsächlich in so einer felsigen Landschaft. Und dafür hatten sie ein großen, felsenähnliches Konstrukt im Studio gebaut, was wie ein gefaltetes U geformt war, also ein U mit Falten. Und der ganze Film wurde dieser Felsen von einer anderen Perspektive dann immer gefilmt, um dann halt verschiedene Settings zu haben. Und dann halt im Hintergrund der Greenscreen oder Bluescreen,
und
dann
das
halt
Meer.
Genau das Meer oder die Berge oder sowas hinzuhauen. Ja. Das wären so, was ich zur Produktion zu sagen hätte.
Ja, ich hab wirklich, also...
du weißt nicht, was du noch sagen sollst.
Nee, wirklich nicht, weil...
Ja, noch... zwei Dinge vielleicht zum Filmischen erzählen. Oder drei, die, also erstmal, das ganz interessant ist, dass der Mythos von Sparta als der Gesellschaft starker Männer wird in dem Film halt fortgeschrieben und das ist ein sehr alter Mythos. Da empfehle ich die Lektüre von Bertrand Russell, Die Philosophie des Abendlandes, weil er da nämlich erzählt, wie Sparta historisch war. Und wie Platon, der Philosoph, dann den Mythos Sparta mit aufgebaut hat. Und was halt dann so zu so einer super Helden-Macho-Gesellschaft aufgebaut wurde, die halt sich durch die Jahrtausende gerettet hat und irgendwie unser Bild von bis heute von Sparta.
Die war eine strenge und Askete.
Ja, strenge, asketisch, aber halt auch dieses so super, ja, wie ich schon sagte, heldenhaft und gerecht und
das hab ich nicht
besonders männlich und was nicht alles. So. Also, wie gesagt, mal Russell lesen, das ist echt ganz, ganz spannend. Im Film werden insgesamt 585 Menschen umgebracht.
Ui. Ja. Das heißt, 284 Menschen werden von den Spartiaten ermordet. Einer von der Königin. Naja, und die 300 Spartiaten werden von...
Ach, stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und haben die ja gar nicht so viel.
Nee. Ja. Das sah im Film anders aus.
Ja, im Film sah es aus, als würden die da... Tausende, aber irgendjemand hat halt mal mitgezählt. Hm. Vielleicht, weißt du, vielleicht. Also, man sieht auf dem Bildschirm 585 Morde geschehen.
Dem war aber auch langweilig,
ja,
der das
gezählt hat. Ja, es gibt so Leute. Ich habe so einen Supercut, ich glaube, den habe ich schon beim letzten Blogpost, wo hat jemand mal jede Lance Flare von J.J. Abrams Star Trek gezählt, wirklich so mit Counter alle hintereinander geschnitten in YouTube. Sehr schön. Das kann ich auch nochmal in den Blog verlinken. Also,
bei 300 muss man nicht viel schneiden, wenn man die Metzelszenen hintereinander
auf. Ja, doch, man muss diese tief tragenden Dialoge immer rausschneiden, aber da vergeht auch nicht viel Zeit. Und was der Film auch später immer wieder von der Kritik vorgeworfen bekommen und kann ich halt nur voll und ganz unterschreiben, nämlich dass er die visuellen Effekte über die Charakterisierung hebt. Also dass seine Charaktere sind einfach alle unglaublich dünn. Es gibt quasi keine Charakterentwicklung, sondern jeder Charakter ist von Anfang bis Ende so, wie, also das Einzige vielleicht noch dieser irgendwie verkrüppelte Spartaner, der da irgendwie am Anfang kämpfen will und dann sagt Leonidas so, nee, gibt's nicht, ist hier irgendwie, wir haben unsere Phalanx und du kannst den Arm nicht weit genug heben, deswegen darfst du nicht mit uns kämpfen und dann wird er deswegen zum Verräter. So. Das sagt übrigens auch, vielleicht war es Rotten Tomatoes oder ich hab's auch auf TV Tropes gelesen, dass das Argument auch unglaublich dünn ist, weil sie ungefähr 3 Minuten lang in ihrer Phalanx stehen und danach bricht die ganze Phalanx einfach auf und sie kämpfen halt in schönen Choreografien. Also da hätten sie den Typ einfach nach hinten stellen können und danach hätte er mitmetzeln können. Also oder er hätte halt mit den anderen mitkämpfen. Also es ist wieder sowas, so, wir haben keine Lust, uns eine anständige Story auszudenken, also sagen wir irgendwas, warum der dann zum Verräter wird. Und ich weiß nicht mal, ob das Zack Snyder oder ob das auf den Mist von Miller gewachsen ist, aber es ist enttäuschend einfach nur.
Ja gut, andererseits spielt es halt auch irgendwie der ganze Film irgendwie innerhalb einer Woche oder so. Ja gut, aber das macht den interessanten Film aus, dass
du kannst halt in High Noon ist ein Film, der spielt in 1,5 Stunden und du kannst eine interessante Story erzählen. So. Also das ist kein Argument. Mhm. Und wir müssen mal kurz eine Pause machen, weil wir hier von Wespen attackiert werden. Da sind wir wieder, haben den lebensbedrohenden Angriff der Wespe überlebt.
Vorerst.
Denn dies ist Sparta.
Spartiat.
Es gibt noch zwei ganz interessante Facts zur Rezeption. Einmal, dass dem Film eine faschistoide Ästhetik vorgeworfen wurde.
Zu Recht.
Man kann da schon so Anleihen von Riefenstahl drin erkennen. Ach nee, drei Aspekte. Der zweite Aspekt ist, dass er ja aus der tiefsten Bush-Ära stammt, der Film. 2006, wie gesagt, mitten im Irakkrieg. Und dass ihm deswegen oft vorgehalten wurde, es sei ein Durchhaltefilm. In klassischer Manie, wie man das so macht, dass man während eines Kriegs einen Film dreht, der die Soldaten zeigt, was Heldenmut ist, damit sie an der Front besser kämpfen.
Das passt ja auch ganz gut. Vollkommen sinnloser Krieg und die werden alle dahin geschickt, um zu sterben.
Während das mit der faschistoiden Ästhetik Zack Snyder abgestritten hat, da der irgendwie ganz zu Recht auch gesagt, so der Film ist ja total überzeichnet, so, das müsste man das sehen und das stimmt schon, ja, das gestehe ich ihm zu, dass der sich halt auch nicht ganz ernst nimmt, der Film. Hat er das mit dem Durchhaltefilm nur so halb dementiert und hat halt irgendwie also schon durchblicken lassen, dass er den Irakkrieg und halt für seine Ziele einzustehen, dass er das durchaus gut findet irgendwie. Und das dritte und spannendste war eigentlich, dass der Iran voll amok gelaufen ist gegen den Film und Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingelegt hat, weil sie meinten, die Perser, und das sei halt quasi dann stellvertretend mit dem Iran, der Nachfolgenation, würden da halt total verunglimpft und dass Hollywood sich da irgendwie über die Iraner lustig machen würden und ich weiß auch nicht, was sie damit bewirken wollten, den Film. Also im Iran wurde er sicherlich sowieso verboten, aber wollten sie, dass die Vereinten Nationen ihn weltweit verbieten? Ich habe keine Ahnung. Und das wiederum, also abgesehen davon, dass es halt total unsouverän ist, sich über so einen Film aufzuregen, aber das ist ja auch lange Tradition im Iran, wenn ich das mal auf die satanischen Verse jetzt beziehen darf. Aber abgesehen davon, schreibt das dem Film auch schon wieder viel zu viel zu, was er meines Erachtens überhaupt nicht leistet. So.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube nicht, dass sich Zack Snyder so viel Gedanken gemacht hat, dass er da so eine Metakritik reinbringt, um den Iran der heutigen Zeit irgendwie zu kritisieren, sondern der hat einfach eine ganz billige Ästhetik, die darin liegt, dass alle, die gut sind, sind schön in dem Film und alle, die böse sind, sind hässlich. Und zwar ausnahmslos.
Ja, hier
so. Xerxes ist tuffig, okay, aber er hat vor allen Dingen irgendwie 5 Kilo Blech im Gesicht hängen. So. Also,
schick.
Naja, also diese ganzen Ringe durch die Backe, das sieht schon total freakig aus.
Und ja, so, schon,
diese bestochenen Priester sind ortshässlich, da dieser Verräter ist total verkrüppelt. Also ich meine jetzt der Spartiat, der den Arm nicht hochkriegt. Ja. Der andere, der ist irgendwie normal hässlich, so. Keine Ahnung, also es ist so. Aber halt der Kontrast dann halt wieder Leonidas, ein Bild von einem Mann, dann ist da ja hier der, weißt du, wie der Schauspieler heißt?
Faramir,
genau, dabei, auch schön.
Auch Geschmackssache. Aber
dann die Königin wird von der Schauspielerin. Oh Mann, ich hab's heute nicht mit Namen und ich hab's mir leider nicht aufgeschrieben.
Dabei ist es die einzige Frau.
Cersei Lannister wird sie gespielt. Also sie spielt in Game of Thrones Cersei Lannister, aber ich muss kurz nachschauen, du musst jetzt mal irgendwas reden.
Ja, du lässt mich ja nicht.
Ja, nee, jetzt lass ich dich. Bitte mach, komm, red, sprich. Sprich!
Ja, jetzt habe ich es aber vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, ja.
Doch, ich hatte die ganze Zeit, wollte ich nämlich was dazu sagen.
Komm.
Nee. Ich weiß nicht, worum ging es gerade?
Ich sagte, die Bösen sind hässlich, die Schönen sind gut. Oder
schön, die Guten sind schön.
Guten sind schön, ja genau. Lena Headey ist die Schauspielerin, die die Queen Gorgo spielt. Und die, die spielt halt die Cersei Lannister.
Ach, jetzt weiß ich wieder. Genau, das hatte gar nichts mit schön und gut und hässlich und böse zu tun. Sondern, ich habe mir gerade überlegt, was der Unterschied zwischen Spartiaten und Spartanern sein könnte. Nämlich, Spartaner sind vielleicht einfach die Einwohner Spartas und Spartiaten sind diese Krieger. Mhm. Weil offensichtlich ja nicht jeder spartanische Mann auch so ein Krieger ist. Mhm. Sondern manche sind ja auch einfach Politiker. Ja? Oder eben Gottesmänner. Ja, oder eben Frauen. Ja? Und das ist vielleicht der Unterschied.
König Leonidas wird übrigens von Gerard Butler gespielt. Aber ich stelle schon eine Theorie übrigens. Gerard Butler gespielt. Deine Theorie finde ich übrigens plausibel.
Danke.
Bitte. Ich habe aber keine Ahnung, vielleicht kennen ja unsere Hörer, einer unserer Hörer sich da besser aus.
Oder unsere Hörerin.
Oder unsere Hörerin. Und kann uns da aufklären, nicht? Und warte mal, der Schauspieler von Faramir heißt David Wenham.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja.
Ja, ne?
Das war's soweit, auch was ich gesagt habe. Achso, 2014 wird das Sequel erscheinen. 300 Rise of an Empire.
Geil.
Und wenn ich die Trailer richtig deute, haben wir einen weiblichen Hauptdarsteller.
Oh, da
also Königin Gorgo spielt auch wieder mit, aber sie ist nicht der Hauptdarsteller.
Heißt sie Gorgo?
Ich glaube. Ich habe es mal nicht gelesen. Es wird aber im Film nicht einmal erwähnt, sondern immer nur die Königin.
Deswegen, ich habe den Namen gar nicht vergessen, sondern ich
habe ihn nicht gehört. Steht ja im Abspann dann nur.
Worüber vielleicht noch, wir noch ganz kurz sprechen können, allerdings fällt mir dazu nichts ein, ist, warum der Film wohl so beliebt gewesen ist.
Ja, was ich schon sagte, also ich glaube so bei so pubertierenden Jünglingen, die halt irgendwie da
Gewaltorgien sehen wollen. Ja, aber kann man denn allein mit Jugendlichen, oder meinetwegen auch mit Mädchen, kann man doch keinen Kinohit.
Doch, das ist ja gerade, das war nämlich auch so ein Ding, dass die Hollywood-Studios es eigentlich durchsetzen wollten, dass der Film ab 12 freigegeben ist, oder in Amerika ist das dann ab 13, weil das das Hauptpublikum ist, das sind die, die am meisten ins Kino gehen. So. Mhm. Aber da hat sich dann Zack Snyder durchgesetzt, hat gesagt, den Film kann er nicht jugendfrei drehen, den muss er drehen, also den muss er mit mehr Blut zeigen, so. Und dann wird er halt ab 16 gemacht. Und wenn ich mein Teenager-Dasein betrachte, dann habe ich ja irgendwie auch mit 14 oder so angefangen, spätestens Filme ab 16 zu gucken. Ja.
Das allerletzte, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist jetzt die Punktevergabe. Hast du eine Entscheidung gefunden?
Ich habe eine Entscheidung, ja.
Ja, wie viel?
30 Punkte und alles für die Bilder. Der Rest...
Ja, geht mir genauso.
30 Punkte?
Ja.
30 Punkte. Schöne Bilder, super Snack, super Sack, mach weiter schöne Bilder, aber hör auf, Geschichten zu erzählen. Verstanden?
Ich hab gerade gedacht, ein Snack war der Film nicht. Ja.
Also nicht mal. Lass das Geschichte, überlass das Geschichten erzählen Leuten, die Ahnung davon haben. Wie gesagt, schau dir nochmal Reservoir Dogs an, Sack, dann siehst du, wie man die Geschichte eines Verräters erzählt. Aber... Gib das auf mit dem Geschichten erzählen. Das
wenn du diesen Podcast hörst, lass es dir gesagt sein. Ja. Also euch können wir nur mit auf den Weg geben, falls ihr es nicht schon getan habt, schaut euch den Film nicht an.
Ja,
Zeit könnt ihr besser verwenden.
Wenn ihr irgendwie so viel Drogen da habt und dann den Film wie wir umsonst kriegt, so, dann könnt ihr das vielleicht mal machen.
9,90 Euro im Monat.
Ja, ja, aber die gebe ich für andere Filme.
Ja, gut, aber umsonst.
Dann könnt ihr das mal machen, aber das gebt da kein Geld für aus. Und vielleicht gefällt er euch auch. Das ist ja, ich meine, da hat ja nicht jeder so hohe Ansprüche. Will nicht jeder eine Story haben. Ist ja egal. So. Es gibt ja Leute auch, die...
Ja, gut, wenn man natürlich einfach anderthalb Stunden oder zwei nackte, muskulöse Männer anschauen möchte, dann ist der Film genau das Richtige.
Der braucht schon Dialoge. Man kann eigentlich auch die Tonspur ausschalten.
Sex gibt's auch einmal.
Ja, und eine Vergewaltigung, aber die zeigen sie Gott sei Dank nicht sehr explizit.
Die zeigen sie, ja.
Nur den Dialog davor und dann blenden sie weg.
Genau. Ja, aber das finde ich jetzt auch nicht gut, dass du das in einer Reihe genannt hast.
Ach so, nee, so möchte ich nicht. Und das Orakel ist auch nochmal halb nackt. So
am Rand. Das ist ziemlich nackt.
Ja, das hat schon so Tücher irgendwie, aber die sind so sehr durchschimmert. Ist ja auch egal. Ich habe nochmal so ein paar Orga-Themen am Ende. Oder willst du noch irgendwie mehr zu dem Film
sagen? Orga-Themen? Also Orga. Nee, von dem Film. Ich finde, wir haben erstaunlich viel zusammengekriegt.
Auch wenn das hier der kürzeste Podcast wird, den wir hier gemacht haben, glaube ich.
Sicherlich.
Erstens wurden wir zum ersten Mal geflattert. Vielen Dank. Wir haben das auch gleich in neue Technik investiert, die 90 Cent. Nee, wir haben echt lange nicht mehr aufgenommen. Oh. Wir sind jetzt umgezogen, waren im Urlaub und so. Und dadurch hat es lange gedauert, bis der nächste Podcast erschien.
Jetzt kommen Dank sie wieder. Vielen Dank übrigens an den Flatterer.
Genau. Oder die Flatterin.
Natürlich. So. Danke.
Außerdem hat uns irgendwie hier eine Firma, die einen Film bewerben will, irgendwie ein Angebot geschickt, für diesen Film zu werben. Da wollte ich sagen, prinzipiell sind wir natürlich durchaus käuflich so. Also Paula will zwar berühmt werden mit diesem Podcast, aber ich will reich werden mit diesem Podcast. Aber das Angebot, was man uns da unterbreitet hat, war so grottenschlecht, dass es für uns nicht in Frage kommt. Schon allein dadurch, dass die Firma nicht mal gerafft hat, dass wir ein Podcast sind, sondern uns die ganze Zeit mit Hey Blogger angesprochen hat. Hm. Ja, deswegen werde ich gar nicht erwähnen, welcher Film das war. Welcher Film da jetzt wir Werbung für machen sollten. So.
Schade, weil ich hab's vergessen.
Ja, ist ja egal. Das ist ja, sag ich ja. War ein schlechtes Angebot, macht uns gute Angebote und dann sind wir natürlich total käuflich. Deswegen habe ich nämlich jetzt auch so eine tolle Amazon-Wunschliste auf unseren Blog gesetzt, wo die Leute dann uns auch Sachen schenken können. Ihr könnt uns auch natürlich gerne Vorschläge machen von Filmen, die wir mal besprechen sollen.
Ja.
Nicht, dass wir uns daran halten würden, aber ihr könnt uns trotzdem gerne Vorschläge machen.
Ja.
Und außerdem gerne kommentieren jederzeit im Blog. Uns beschimpfen ist auch nett.
Nein.
Also genau, mich beschimpfen, Paula und immer nur loben.
Genau.
Weiterempfehlen mit den schönen sozialen Netzwerk-Buttons am Fuße eines jeden Podcasts. Und wenn ihr uns flattert, sind wir auch froh. Wir kaufen uns noch mehr tolles Equipment.
Ja, genau. Vielen Dank, auch im Voraus. Und ansonsten eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Dass jetzt wieder in zügigerem Abstand kommen wird. Wir haben auch schon einen Film. Paul hat sich was ganz Tolles gewünscht. Der kenne ich schon.
Was ganz Tolles vorgeschlagen. Ein uralter Film.
Nee, uralt nicht.
Es ist immerhin schon in Farbe. Ne?
Und ich kenne ihn schon.
Ich auch.
Und er hat eine wesentlich bessere Story als 300.
Aber
in dem Sinne,
nicht schwierig. Ja.
Gut. Das ist kein Wahnsinn, das ist Sparta. Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.
Come won't hear me cry. I'm all about that.